So, Habitäre und Servus, heute haben wir wieder eine neue Folge Viva la Movilusion Podcast und wieder mal haben wir einen Gast dabei. Heute ist mit dabei der vom Planet Transylvania stammende und seit einem Jahr vom frühen Vogel geweckte, weil er durch Wien laufen muss. Verwandtschaft von den Universal Monsters und er weiß ja immer noch, was Arsch und Leihwand ist. Heute haben wir einen Sänger von den Bloodsucking Zombies dabei, einen Dead Richie Gien. Richie, Habitäre.
Habitäre, grüß euch.
Servus.
Servus.
Ja, stimmt, der Mike haben wir auch dabei. Servus.
Ja, ich bin auch noch da. Genau. Grüß euch.
Ja, gefreut mich, dass ich bei euch sein darf.
Ja, sau cool, dass du dabei bist. Also, erst einmal muss ich kurz einen Fanboy-Modus einschalten. Wir sind mal riesige Fans von euch, von eurer ganzen, von eurer Gruppe. Das ist genau unser Musi.
Moin, danke schön. Und, das glaube ich, ich natürlich nicht, das sagt es natürlich jeden Gast, den sagt oder?
Ja, selbstverständlich. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was wir mir lieren, wenn wir mir Gäste da haben.
Ja, das glaube ich da.
Dass der Rauch davor geht.
Ja, genau. Nein, waren wir schon ein paar Konzerte, CDs alles am Start, weil wie gesagt, das ist Mike und ich, Horrorfilmfans, seit wir kleine Buben sind. Und der, dann kommt jeder Morgen ein bisschen Metal und ein Geschrei und dann kommt da, kommen die Österreicher daher und singen über Horrorfilme und Serienkiller und das auch noch in so einer schönen rockigen Art und Weise. Das ist eigentlich, also, wie Faust aufs Auge passt das zu uns.
Dankeschön. Ja, also, für mich auch, aber es gibt natürlich schon viel jetzt gerade im Horror-Genre-Fans, die eher härtere Musik bevorzugen und die immer überrascht sind, dass wir doch so fröhlich und melodiös sind mit dem, was wir da machen. Und halt jetzt nicht irgendwie Blutbeischel-Metal spielen, sondern halt das, was wir halt machen.
A la Mortischen und so.
Genau, oder? Ich meine, ich stehe extrem auf diese Art von Musik, aber das gibt's halt eh schon tausendmal und ich war Splatterfilm zum Singen und dabei halt dann, ja, das kennen wir eh schon. Ich finde es halt irgendwie leibend, das zu machen mit fast schon poppiger Musik. Das habe ich noch nicht so oft gehört. Aber ja, es ist halt Geschmackssache, aber es freut mich, wenn es euch gefällt.
Ja, darum sind wir ja auf die gekommen, dass wir gesagt haben, den müssen wir einladen, weil erstens mal ist endlich einmal ein Gast, bei dem wir wirklich gar nicht auf unseren Akzent schauen müssen, glaube ich, weil du verstehst uns ja einmal frei, gell?
Durchaus.
Das ist recht, weil bei den meisten müssen wir uns ein bisschen anpassen und ich sage mal, der Korbi und ich, wir schaffen es ein bisschen besser, dass wir Hochdeutsch stehen, der Mike gar nicht, weil der kommt aus dem tiefsten Outback in Niederbayern, der bricht sich da jetzt mit Zungen, wenn er versucht, so Hochdeutsch zu reden. Drum, heute endlich mal Heimvorteil für den Mike.
Ja, wunderbar. Ja, weil ich kenne mich da her, wo manche Horrorfilme aufhören oder anfangen.
Das stimmt. Ich fürchte mich jetzt mal, wenn ich komme.
Ich finde es schön, wenn ich im bratersten Wienerisch mit euch reden kann, aber ihr versteht es mir auch, wenn ich so rede.
Genau, das ist richtig cool einmal. Ja. Du, Richie, verzeih mir einfach kurz ein wenig zu deiner Person, zu deiner Band, einfach ein paar Worte für unsere Hörer, zu ihrer Schande vielleicht nicht kennen, also es holt es auf alle Fälle nach, nachdem man sie vorgestellt hat.
Ah, okay, also ich bin der Richie, Bandname Dead Richie Gien, Gien von Edward Gien natürlich, weil ich halt auch neben Horrorfilmen ein ziemlicher Nerd bin, was Serienkiller angeht und True Crime. Die Band sind die Bloodsucking Zombies from Outer Space und es gibt es mittlerweile schon fast traurig 20 Jahre. Wir sind, ich glaube, im weitesten Sinne kann man es als Horror, Punk, Shockrock, Psychobilly, Punkrock, Metal, Gothic, alles drum und dran, durchgemischt Band bezeichnen. Aber im weitesten Sinne halt Rockmusik und wir singen leidenschaftlich gern fast ausschließlich über Horrorfilme und über Horrorfilmthemen und über Serienmörder. Ja, wir machen das so, ja, mehr oder weniger erfolgreich. Und spielen quer durch Europa, haben unsere eigene Plattenfirma gegründet, wo wir unsere Alben mit rausbringen, seit 10 Jahren mittlerweile. Im Endeffekt ist es ein Riesenspielwiesen, weil es halt alles das beinhaltet, was ich seit meiner frühesten Kindheit dann einfach gern mag. Das sind halt einmal in erster Linie Horrorfilme. Alice Cooper, mein Riesenidol, den eifern wir auch fleißig nach. Musikalisch eben von allem, vom alten Punkrock bis hin zu Metal, gibt es uns da eigentlich wenig Grenzen. Ja, es ist halt, wie gesagt, das ist mein Baby und mein Spielwesen und es ist das, was ich halt am besten kann. Was halt traurig genug ist, weil das alles ist. Aber ja, früher habe ich Schlagzeug gespielt in der Band, jetzt singe ich nur mehr, bin ich faul geworden. Davor machen wir mehr Bühnenshow.
Cool.
Ja, was gibt's sonst noch? Neues Album nehmen wir gerade auf, das kommt im Oktober, also an Halloween jetzt dann endgültig raus heuer, weil halt
sehr geil.
Fucking Corona, ja. Was macht man als Band, wenn man in der Pandemie daheim sitzt, man macht ein Album?
Ja, wir haben einen Podcast gemacht, schau.
Ja, cool.
Stimmt, ja.
Und ja, ich weiß nicht, mehr brauche ich nicht sagen, oder?
Nein, mich da gerade noch eins interessieren, weil ich habe heute in der Früh der Instagram-Story gesehen oder was gestern, seit einem Jahr hast du im Post, laufst jetzt halt schon und der frühe Vogel, der weckt dich jeden Tag in der Früh und die Frage ist, ob es sich rentiert hat, weil ich überlege auch, ob ich mehr laufen soll oder ob ich weiterhin auf der Couch liegen soll und Chips fressen. Also rentiert es das Laufen oder nicht?
Auf keinen Fall, bleib auf der Couch. Okay.
Passt, scheiß drauf.
Hey, ich werde nochmal zurückgehen, mal schnell zum Alice Cooper, weil ich nämlich bei dir gesehen habe, eben auch auf die Instagram-Seiten, du hast ihn auch schon persönlich getroffen. Wie ist denn auch das hergegangen?
Ja, wir waren Vorgruppenfeiern, dreimal mittlerweile schon.
Ah, du spinnst?
Ja, das war überhaupt das Geilste. Also ich muss ja wirklich
Wahnsinn sagen,
also Alice Cooper ist bei mir, das ist im heiligen Winkel. Also das ist so, ich bin acht Jahre alt gewesen, wie ich auf einem Kummer bin, mit Trash, mit Poison. Und das war so meine erste wirklich, wirklich arge Liebe zu Rockmusik. Und da bin ich halt voll eingestiegen. Also der ist für mich echt so seit frühester Kindheit ist das nicht nur Idol, sonst ganz wichtig für mich. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft mit den Zombies, dass wir bei ihrem Support sind. Und ich habe schon mal eine Woche vorher nicht mehr schlafen können und war einfach nur fertig.
Glaube ich sofort.
Nein, ich meine, das ist halt schon, das war dann nach dem Konzert, hätte man auch aufhören können, weil was soll ich noch mehr erreichen als mit das, dass wir jetzt mit ihm gespielt haben. Und er war so zuckersüß und so, er war all das, was man sich als Fan nur wünschen kann. Er war urnett zu uns.
Cool.
Hat uns in seinen Backstage-Raum eingeladen, hat uns alles unterschrieben, was er wollte, hat plaudert mit uns, hat sich teilweise unsere Show angeschaut, hat Kommentare abgegeben, was ihm gefallen hat und was er gut findet. Er war echt super. Er war echt unglaublich. Und zwei Jahre später haben sie uns dann eingeladen, dass wir wieder die zwei Österreich-Shows Support spielen. Also die haben sich tatsächlich an uns erinnern können irgendwie und haben dezidiert auch gefragt, ob wir spielen wollen. Es war halt, ja, also es war wirklich cool. Es gibt halt viele Sachen, auf die ich stolz bin, aber das war mir schon sehr viel wert. War
sehr geil. Respekt.
Ja. Das glaube ich. Ja,
danke schön. Das war sicher eines der größten Sachen für mich persönlich jetzt, aber eben weil ich halt so ein arger Fan bin. Also.
Besser geht's nicht.
Nein, wenn du von Jahr auf Riesenfan und dann mit deiner eigenen Band Support machen, also es kennst du eigentlich auch, wenn du hast alles erreicht, oder?
Das habe ich ja gesagt. Also nach dem ersten Konzert habe ich tatsächlich gemeint, eigentlich können wir jetzt aufhören, weil ich wüsste nicht, wo es noch weiter hingehen soll. Aber wir haben dann gemeint, vielleicht können wir mal eine ganze Europa-Tour spielen vor ihm. Das habe ich gesagt, okay, das ist ein Argument. Schauen wir, dass wir das erreichen.
Ja, schon, ja. Und dann 8-Welt-Tour.
Ich drücke euch dann.
Ja. Also, es kriegt jetzt auf alle Fälle nochmal einen richtigen Bekanntheitsboost, indem du bei uns auftrittst und das eben bewirbst, weil...
Ja, das erhoffe ich mir.
Ja, beste Podcast der Welt, besser eine Promotion kriegst du nicht als bei uns.
Das wollte ich gerade sagen, das glaube ich auch gleich.
Was mich schon eben interessiert, woher stammt denn eigentlich deine Leidenschaft oder deine Affinität zu Serienkiller, woher rührt denn das?
Nein, über die Horrorfilme. Also, wie gesagt, ich bin halt so wie ihr... in sehr jungen Jahren schon in das Thema eingestiegen und halt völlig, völlig begeistert von Horrorfilmen immer gewesen. Und es gab damals, da war ich, wie alt wird denn da gewesen sein, 15 oder so, ist im Fernsehen gelaufen, ein Doku, The ABCs of Horror hat das, glaube ich, geheißen, moderiert vom Clive Barker. Mhm. Und da gab es dann tatsächlich so, also da ist halt eher um so eine klassische Horrorfilm-Doku über die Entstehung und was so die wichtigen wegweisenden Filme waren und so. Und dann gab es tatsächlich nach Texas Chainsaw Massacre so einen Bericht über den Ed Gein. Und da war also eben das, worauf, die, also das halt da Psycho und Texas Chainsaw und Schweigender Lämmer und so weiter, halt alles irgendwie auf diesen realen Fall von Ed Gein irgendwie zurückzuführen ist. Und das hat mich halt total fasziniert. Dann habe ich irgendwie geschaut, dass ich da Bücher drüber lesen kann. Dann bin ich später, ich bin ja ziemlich ein Nerd gewesen, was so Underground- und Amateur-Horrorfilmen angeht, in die 90er Jahre, bin ich über den Jörg Buttgereit, der ja der völlige Ed Gein Fanatiker scheinbar war oder ist, bin ich dann nochmal dann mehr angefixt worden auf das ganze Ed Gein-Thema und von Ed Gein dann weg halt auf Serienkiller allgemein. Aber ich muss gestehen, also in erster Linie ist es schon die Ed Gein-Geschichte und halt die klassischen, was weiß ich, Dahmer und Ted Bundy und Ramirez und halt, was halt für mich damals so faszinierend war. Und was man halt dann eh, die meisten Bücher, die man gekriegt hat, waren immer dieselben Typen immer und die ja, halt die klassischen Fälle aufbereitet. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn, über Horrorfilmen ist das gekommen.
Ja, wie es uns wahrscheinlich alle geht. Fangst du mit Horrorfilmen schon bist fasziniert?
Wenn ich euch zurede, musst du mich bremsen. Ich bin teilweise ein Wasserfall, wenn es um das geht. Gell?
Ja, das passt schon, das ist gut.
Alles gut, wir haben eben Zeit.
Und der Korbi, der muss sowieso ausgelastet werden mit der Schneiderei. Darum ist mir das wurscht, wie viel das mal aufnehmen.
Okay.
Wir machen es ja immer recht kurz, die Selbstvorstellung von unserem Gast, weil es soll ja kein Interview sein in dem Fall, sondern wir wollen mal über einen Film reden. Ja. Richie, was hast du denn für einen Film ausgesucht und warum hast du den Film ausgesucht?
Ragman, Trick or Treat im Original aus dem Jahr 1986. Ja, es ist im Prinzip, es ist circa das, was ich vorher über meine Jugendzeit gesagt habe. Das, was für mich der Alice Cooper war, ist in dem Film der fiktive Rock'n'Roll-Star Sammy Kerr, um den es geht. Wer den Film nicht gesehen hat, es geht immer um einen Metalhead, um einen Eddie Weinbauer, der halt in der Schule der klassische Außenseiter ist. Und sein großes Idol ist der Sammy Kerr. Der Sammy Kerr stirbt dann bei einem Hotelbrand und kommt dann quasi über das Rückwärtsspielen seines letzten Albums, kann er sich aus dem Jenseits wieder auf die Welt schleichen und quasi da irgendwie Rache üben. Und ja, um das geht's. Und es sind erstaunlich viele Parallelen zu meinem eigenen Leben in dem Film. Und ich habe den halt gesehen und war der perfekte Film für mich zu der damaligen Zeit, weil eben, wie alt ich war, 12 oder so. Und ich habe mich jetzt so sehr wiedergefunden in dem Film. Und er war so, ich muss jetzt dazu sagen, bin wirklich Landei. Also ich komme aus dem tiefsten Niederösterreich. Und zu der Zeit war jetzt, also das ist ja alles noch vor Internet und vor sonstiges, also mein Wissen von der Welt und was Metal und was Hard Rock und was, keine Ahnung, alles ist, war relativ begrenzt und der Film war dann so eine Riesentür, weil man sieht halt auch sein Zimmer sehr, sehr explizit, diesen Eddie Weinbauer, sein Metalhead-Zimmer mit den ganzen Postern und die Mutter schaut dann die Plattencover durch und so. Ich war halt völlig fasziniert, das waren alles Sachen, die ich noch nie gesehen habe und das war alles, was ich unbedingt haben wollte. Also ich habe dann dezidiert auch wirklich nach diesen Platten gesucht, die man in dem Film gesehen hat. Ich war ja fast traurig, dass es diesen Sammy Kerr nicht wirklich gegeben hat.
Ja, aber das kennt, glaube ich, jeder, weil Mike und ich sind ja aus dem tiefen Niederbayern und da bist du eigentlich, wenn du Rock hörst, Metal hörst und lange Haare hast, du bist ziemlich allein unterwegs gewesen. Da hast du schon ein bisschen suchen müssen, dass du ein paar Gleichgesinnte findest.
Ich war total ein Außenseiter. Also ich bin der einzige Junge, der einzige männliche Schüler, der einen Ohrring gehabt hat mit 12. Weil ich mir den halt unbedingt eingebüht habe und meine Eltern haben sich nicht erwehren können, dass ich mir halt einen Schürzen habe lassen. Klassisch beim Juwelier, wo man das halt so gemacht hat damals, ne?
Ja, ja, genau.
Das war ein Skandal. Also für die meisten war ich sowieso homosexuell, das ist eh klar. Und für die anderen einfach so, das geht gar nicht. Und dann haben wir die Haare halt wachsen lassen und habe halt nur mehr, ich habe ein Alice Cooper T-Shirt gehabt, ein einziges, und das habe ich Tag und Nacht angehört.
Von selber schon gestanden, das Shirt, oder?
Ja, na, extrem ausgewaschen, weil meine Mutter das ist. Aber ja, also ich hab das total nachvollziehen können, weil es halt mir genauso gegangen ist. Und das ist dann bei mir mit 16 bin ich dann auf Punkrock gekommen und da ist nahtlos weitergegangen. Also ich war zu einer Zeit, wie ich mein Iro geschert habe, das war noch bevor diese ganze Green Day und Offspring-Welle wieder losgegangen ist, war Punk so ziemlich das Uncoolste, was du machen hast können. Das hat gerade niemand interessiert und war wieder, wie soll man sagen, gar nicht salonfähig. Man war dann wieder aus. Da bin ich nämlich dann schon in die nächstgrößere Stadt ins Gymnasium gekommen und war aber der völlige Außenseiter halt mit Punkrock, was ich halt eigentlich ja super gefunden habe. Also das muss ich ja gestehen. Es ist ja nicht nur so, dass man sich als Außenseiter jetzt so selber bemitleidet, sondern ich habe das ja sehr genossen. Ich wollte ja gar nicht da dazugehören. Ja. Also mir hat ja das schon eine gewisse Form von elitären übersteigerten Selbstwertgefühl geliefert. Da habe ich mir gedacht, ja, mit Eichkoffern möchte ich eh nicht auf einer Ebene stehen. Herz ihr ruhig euch in New Kids on the Block. Ich habe meine Alice Cooper.
Ja, genau so ist es bei uns heute und nachher, oder Mike?
Ja, total, total. Und da war es ja zu der Zeit, war es auch noch cool, zum Beispiel ein EMP zu haben, weil da hast du dich dann wirklich nur über ein paar Sachen informieren können. Da war der EMP ja noch keine so eine Kommerzgeschichte, wo er jetzt ist, sondern hast du dich wirklich nur informieren können, was gibt's da, was ist da, hey Metallica, wo die Toten kämpfen und so, hey, muss ich reinhören? Ja, war schon krass. Ja, ja. Und bei mir war es genauso. Also der einzige in der Klasse mit Motorhead-Shirt und Slayer-Shirt und so. Und ja, da bist du automatisch, wirst du gleich ganz anders angeschaut wie die anderen.
So ist mir auch gegangen, da ist zu Mama gesagt, du Mami, brauch ein paar neue Shirts, ich darf jetzt bestellen und sie hat, ich hab noch keine Metal-Shirts gehabt, das waren dann meine ersten Metal-Shirts und sie so, ja, bestellst du was, ich geb dir dann das Geld und dann sind die gekommen und dann war das Sodom-T-Shirt mit dem Cover von Obsessed by Cruelty. Perfekt. Mit dem Totenschild, dem die ganze Barz runterrinnt und dann noch das von Creator, ich glaube war das Reconquering the Throne, wo der eine Typ auf dem Menschenkörper dann Bass spielt. Die Shirts waren so, mein Mann sagt mir mit dem Shirt und sagt, wo hast du denn den Scheiß? Also, ja, die hast mir du gekauft, Mann. Das, wenn ich gewusst hätte, das hätte ich nicht bestellt. Du spinnst wohl mit so einem Scheißdreck.
Perfekt. Ja, nein, meine Eltern waren relativ liberal. eigentlich. Also ich muss vorausschicken, mein Vater ist selber Musiker gewesen auch und hat in so Prog-Rock-Bands irgendwie gespielt, ja, als riesen Jethro Tull und wie soll ich das heißt, das Zeugs-Fan. Also ich bin eigentlich mit Rockmusik groß geworden und lange Haar und Led Zeppelin und das war alles völlig okay. Alice Cooper war das erste Mal, wo ich ihn kitzelt habe, das hat ihm nicht geschmeckt, weil für ihn war halt dieses Schreckgespenst der 70er. Mein Vater hat, glaube ich, diesen ganzen, das ganze Image halt total gefressen vom Alice und hat das auch ein bisschen zu ernst genommen. Also für ihn war der schon eher so ein bisschen schlechter Einfluss auf mich, dass ich vor allem jetzt gerade so sehr auf den stehe. Bei Punk war es dann komplett aus. Also das hat er überhaupt nicht verstanden. Vor allem, ich war halt, ich war 14 oder so und halt voll nur Nietenkaiser und Iro und irgendwie Org. Und ich war ja völlig naiv. Dieses Handel voll Punks, die ich da reingelaufen bin, die mich quasi unter die Fittiche genommen haben, die waren alles viel älter. Ich glaube an das lauter Giftler, das habe ich aber nicht gecheckt, dass die alle trunken. Das war mir nicht bewusst, mein Vater aber schon, der hat nur gesehen, weil er juckt mit den Junkies von den Kirchen voneinander. Und ich habe gesagt, das sind urlieb, das sind super. Also jetzt im Nachhinein, ja, es hat dazu geführt, dass ich mit 16 von daheim ausgezogen bin, das erste Mal. Im Nachhinein jetzt betrachtet, verstehe ich das natürlich alles viel besser und kann es auch anders sehen. Damals war das halt für mich so, ja, keine Ahnung, Provokation halt, super.
Ja, völlig. Du bist dann mittlerweile, ich selber Vater, oder?
Was bin ich?
Bist du selber ein Vater?
Ich bin nicht deppert.
Okay, passt.
Ja, nein, ich würde deine Weitschnupp.
Nichts gegen Leute, die gern Kinder haben, aber ich nicht, nein.
Okay, passt.
Ja, der Mike ist jetzt gerade der einzige Papa in der Runde. Also meine Freundin droht's mir noch an. Mhm. Ich versuche aber nur die ganze Zeit zum sagen, wie toll das doch gerade momentan ist und es kann doch für immer so sein. Aber ich weiß ja nicht, ob ich dagegen ankomme. Also falls dir die Folge halt ist, Steffi, ist es alles gerade Spaß.
Okay, nein, wie gesagt, ich wollte da jetzt niemand irgendwie zu nahe treten.
Nein, alles gut.
Für mich ist das Familienmodell von Kindern und so ist jetzt nicht so. Ist nicht das, was ich gern hätte, glaube ich.
Okay.
Ja, ich bin ja selber noch ein Halberts.
Ja, das ist bei mir auch das Hauptproblem. Also ich gerade ein Halberts, in meinem Kopf bin ich immer nur 12. Ich sage, solange ich über Busen und Zipfen lachen muss oder ein Schwarz, solange kann ich kein Kind mitkriegen.
Ja, aber es wäre auch schade, wenn man das aufgibt, oder?
Ja, das sage ich auch immer. Hallo.
Wobei aber das wirklich cool ist, wenn du jetzt da so einen dreijährigen Stupsel hast und kannst ihm dann einmal ein paar so Sachen neu bringen. Ich weiß jetzt habe ich zur Zeit, dass er Freitag der 13. Shirt und dann sagt er, hey, wer ist denn das und was ist das? Oder Toxic Avenger Shirt habe ich, dann möchte auch wissen, wer das ist und wer der Darth Vader ist und so. Ist natürlich schon cool, wenn du sowas dann weitergeben kannst.
Gefreut, wenn er groß ist und mit 16 dann Rosamunde Pilcher schauen will und nur mehr Heiner holt.
Genau. Ja, schauen wir mal.
Und für seinen alten Pap schauen wir sie dann recht, weil er immer nur die Hammy-T-Shirts hat, die man mit 16 angehört hat.
Genau, Papa, was holst du denn da schon wieder für ein Krawall?
Ja, genau.
Ja, aber das ist unglaublich. Jetzt schon, also ich muss schon ehrlich sagen, ich finde es, ich habe das schon gut gefunden, dass man damals mit relativ einfachen Möglichkeiten ein bisschen rebellieren hat können. Und die Möglichkeit hast du heute gar nicht mehr. Also, ob du jetzt heute mit 14 einen Iro schneidest, ist an jedem scheißegal. Das interessiert auch keinen. Es ist auch jedem scheißegal, ob du die Uncut-Fassung von Dawn of the Dead den eigen nennen darfst, weil ja, von jeder, der einen Internetzugang hat mittlerweile. Das war halt damals schon einmal was anderes drum. Es ist halt einfach anders, aber ich beneide jetzt unter Anführungszeichen die Jugend nicht. Ich finde, es ist ja noch einiges geraubt worden durch diese fülle Freiheit, die wir jetzt dazu errungen haben. Deswegen sage ich ja, ich glaube, jetzt als Vater oder so, sein Kind halt mit den Sachen, die für uns halt arg waren, jetzt, dass die automatisch damit groß werden. Es kann sich rächen, aber irgendwie will man doch auch mit als Jugendlicher dann rebellieren. Was würde denn der machen zum Rebellieren gegen so einen Vater wie die, Mike? Mal ehrlich.
Wir rebellieren wir dann miteinander gegen Mann.
Ja, der braucht gerade Hip-Hop hören, oder? Dann rebelliert er schon
gut gegen die. Dann ist ganz aus.
Na gut.
Ja. Jetzt haben wir wieder sauber abgeschweift, der Klassiker. Gell? Spatz, gehen wir mal wieder ein bisschen auf den Film zurück. Wie ist bei dir, Richie? Bist du auch wieder Eddie in der Schule gecancelt worden und gehaut worden? Oder warst du einfach nur der stille Außenseiter, der halt einfach da war und es hat keinen wirklich interessiert, aber es wollte auch keiner mit dir reden?
Eselsbank ganz hinten allein ich und gehaut bin ich nicht worden, cancelt so ein bisschen, aber hauptsächlich ignoriert eigentlich oder halt so als der creepy Sonderling. Was mir ja eigentlich eh gefallen hat. Also das Image habe ich ja ganz gern wegen, dass die Leute finden, dass ich unheimlich bin.
Ja, das war immer gut. Das war bei uns auch. Metal-Shirt, Springerstiefeln dazu als Rocker. Brauchst du auf alle Fälle. Und da warst du erst einmal ein Nazi, wenn du Springerstiefel angehört hast. Mhm. Weil ich sage, ja, ich weiß es jetzt auch nicht, aber nein, das bin ich ganz sicher nicht. Und ja, und recht viel zugegangen sind sie auch nicht. Man hat sie dann, wenn man da mal, vor allem auf Festl war es da irgendwie grausam, weil es ist gegangen, die ersten drei Bier, dann haben sie die anderen, haben dann eine Grenzen auf einmal aktiviert und ja, wie man schon war beim Rebellieren, hat er dazu gehört, dass man seine Grenzen nicht kennt, gell? Mhm. Und dann ist losgegangen, dass du allein irgendwo umeinander hängst, weil es ständig heimlich voll warst.
Ja, das war bei mir dann so mit, also ein bisschen später dann mit dem Wecke und so, war ich halt totales Opfer. Ich weiß nicht, wie alt seid ihr, Jungs? Ist jetzt ein bisschen jünger als ich, glaube ich.
37.
Okay. Ich 33.
Ja, okay, na gut, du bist ja wirklich ein Jungspund, mit dir rede ich nicht mehr weiter.
Gut, dann schnatz bei mir zwei.
Genau. Soll ich was zum Trinken bringen, oder wie schaut's aus?
nein, aber also ich bin 79 geboren, also ich wäre jetzt 42 und wie ich so in der Stadt, wo ich ins Gym gegangen bin, das war Wiener Neustadt, da war damals gerade der Gottfried Küssel, der ist euch vielleicht ein Begriff, einer der bekanntesten Neonazis, mit seiner WAPO, das war eine Wehrsportübungsvereinigung, Neonazi-Partie, hat damals gerade in Wiener Neustadt sein Stammlokal und sonstiges gehabt. Also es heißt, dort in dieser Stadt ist eine ganze Horde an wirklich besseren Nazis umgerannt. Und da war ich als 14, 15, 16-jähriger Punker natürlich wunderschönes Opfer. Das heißt, ich hab Gott sei Dank schnell laufen können. Aber das war halt schon, also das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, dass wenn du jetzt daheim stehst, irgendwie den Iro aufstellst, deine Boots anziehst, dein Sex-Pistols-T-Shirt zum Weggehen am Abend und du weißt, irgendwann zwischen 7 am Abend und 11 am Abend, du wirst irgendwann einmal um dein Leben rennen müssen. Unter Anführungszeichen, es gibt's heutzutage nicht mehr. Gott sei Dank in Wahrheit. Aber ich sag mal, du hast einen anderen Schneid einfach auch gekriegt in der Zeit, glaube ich. Weil es war halt dann trotzdem, da ist halt jeder Dorfdepp dann Punk geworden oder so. Weil da hat jetzt schon was dazugehört. Du hast halt deklariert so etwas, was da vielleicht auch einen Schaden einbringen kann.
Ja, weil es nicht nur für eine Musikrichtung stehst, sondern auch für politisch genau, in eine bestimmte Richtung gehst.
Ja, genau. Ja. Allgemein halt.
Ja, es war bei uns auch wann waren das? Bis vor zwischen 15 und 20 Jahren im Boosting. Mike, du wirst es auch noch wissen, oder? Die Kameradschaftsscheiße, die da hinten unterwegs war.
Ah, oh, ich war vor dem ganzen Rechten so weit weg, da weiß ich gar nichts.
Ja, gut, ich habe nämlich da ein, zwei Leute kennt, die dann irgendwann vor dem Scheiß Gott sei Dank ausgestiegen sind und der hat auch Geschichten verzählt, wo du echt denkst, wie kann man so weltfremd eigentlich nur sein? Wie kann man so dämlich einfach nur sein? Und da ist auch zugegangen. Das ist also da bin ich auch ziemlich froh, dass es so einen Scheißtrick mittlerweile nicht mehr gibt.
Mhm. Ja.
Oder zumindest ist mir nichts bekannt in der näheren Umgebung. Du hast ja da bei uns da in Niederbayern hast du natürlich deine rechts angehauchten CDU-Affen überall. Mhm. Sie sind zwar keine Nazis, aber diese richtig krasse Neonazi-Scheiße hast, glaube ich, oder zumindest bei uns in der Umgebung nicht mehr so extrem, wie es vor 15 bis 20 Jahren mal bei uns noch gehabt hast.
Ja. Ja, Gott sei Dank hat sich das ein bisschen, aber ich meine, das ist immer noch da und wahrscheinlich auch ziemlich am Vormarsch, muss man ehrlicherweise sagen, nur man erkennt es einfach nicht mehr so schnell. Sie sind halt, ja. Also sie haben sich optisch verändert. Ja, wurscht, es ist halt wie es ist.
Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Weder mal einfach weiterhin dagegen und schauen wir, dass man jedem ein bisschen ein Hirn nicht einprügelt, aber einritt.
Ganz genau. Aber eher so viel zum Thema eben, wie da mal gehänselt worden ist oder kaudert ist oder so, das war bei mir halt dann eher später, dass es dann wirklich gefährlich worden ist. Das war aber dann zur Punk-Zeit und nicht zu Alice Cooper, Hard Rock, Heavy Metal-Zeit. Und so wie halt in Ragman, wie in dem Film, aber das wird sie eh kennen, diese klassischen Highschool-Filme aus Amerika, so hat es halt bei uns ja nie wo ausgeschaut. Also es hat ja nie wo so einen Schulball gegeben oder so, wie in diese Filme, oder? Also zumindest bei mir nicht, ich habe sowas nicht gekannt.
Einen Abschlussball hat es halt gegeben, aber der war halt nur für den letzten Jahrgang, aber so einen jährlichen Schulball hat es bei uns nicht gegeben. Ne?
Ja, also wie gesagt, bei mir hat es das alles in der Form so gar nicht gegeben oder ich war einfach nicht eingeladen. Das kann natürlich auch sein, was meine Außenseiterrolle wieder bestätigt.
Du bist wieder mit den Junkies irgendwo am Bahnhof umeinander gehängt, während sie tanzt haben, oder?
Ja, wahrscheinlich. Das war aber echt so. Ich habe relativ zeitig schon in meinen ersten Bands zum Spielen angefangen. Da war ich 13, wie ich Schlagzeuger eingestiegen bin in meiner ersten Band. Und die waren alle schon weit über 20, sprich mein Freundeskreis war halt so viel deutlich älter, dass ich automatisch ein bisschen auch den Kontakt zu meinen gleichaltrigen Leuten verloren habe, weil ich eh noch mit Älteren mal umgegangen bin und automatisch mich halt natürlich denen angepasst habe und auch so dann habe, wenn ich schon erwachsen wäre.
Das ist immer gut. Habt ihr ein Ding auch gesehen, oder? Ein Ozzy Osbourne beim Rackman natürlich. Was sagt zu seiner Rolle?
Ja, selbstverständlich, super.
Geil.
Super geil.
Passt voll geil rein. Also man meint ja, der Fürst der Finsternis müsste in dem Film dann, wenn es schon um Heavy Metal und Horror geht, da auch den Fürst der Finsternis raushängen lassen. Und was macht er? Er macht genau das Gegenteil. Finde ich saugeil.
Weißt du, was das Geile ist? Er hat ohne Text gesprochen. Er hat einfach frei, er hat quasi selber seine Lines geschrieben und hat frei weggeredet, was er halt wollte. Und sie haben angeblich irgendwie fast 50 Minuten Material gehabt und das haben sie dann
zusammengeschnitten. Ja. Da werde sie inspiriert haben lassen von Sachen, die wo ihm allerweil angekreidet und vorgeworfen worden sind, oder?
Ja, hundertprozentig sogar, ja, voll.
Aber wir haben nicht nur einen Ozzy dabei, wir haben einen Gene Simmons auch noch.
Genau, ja, als ein Radio-DJ. Nuke.
Genau, der ist zwar nicht lang dabei, aber Gene Simmons ist an sich eigentlich schon ein cooler Schauspieler, weil hat er doch in die 80er, 90er, hat er doch hin und wieder mal in so ein paar so Actionfilme mitgespielt und so, also schon, dass er nicht mehr dabei ist.
Ja, du.
Aber der hätte er nicht sogar die Hauptrolle kriegen sollen?
Ja, sie hätten damals für den Film, sie haben ihn Blackie Lawless von die Wasp gefragt, ihm haben sie gefragt und ja. Dann irgendwann, das haben wir alle abgelehnt. Irgendwie.
Und genau, und er meine, hat das dann abgelehnt, der Gene Simmons, weil er gesagt hat, dieser DJ, das ist ja so ein Hommage an den bekanntesten DJ.
Wolfman Jack.
Ja, genau, Wolfman Jack war's. Und darum hat er gesagt, hätte er lieber das, weil das für ihn dann, das war auch so, also ein Held für ihn und er wollte das dann praktisch als Hommage für den, wollte er lieber diese Rolle nur spielen.
Genau, und der Blackie Lawless hat gemeint, wenn er die Hauptrolle spielt, dann will er auch mit seiner Band die Nummern singen und schreiben. Und irgendwie sind sie da nicht zusammengekommen, weil ich meine, nein, er singt sicher nicht, also er macht sicher nicht Lip-Sync zu Nummern, die es schon gibt, wenn er selber eine Band eigentlich hat, was ich auch verstehe.
Ja, freilich. Aber finde ich eigentlich cool, an sich ist dem Film zugute gekommen, weil ich finde, der Tony Fields spielt den Sammy Kurt ziemlich geil dann.
Ja, voll. Voll geil. Also, man merkt ihm halt den Tänzer an, weil die Moves, die er da macht, ja. Das ist außer David Lee Roth keine Kahn, der so auf der Bühne war. Aber ja, es ist schon geil, ist schon super.
Ich finde es
ja
ziemlich cool, weil er ist doch dann so Elektrodämon ist jetzt halt einfach mal mit seinem Strom, wenn er da mit der Hand ins Klo einfällt.
Ja, voll. Ja,
das ist so geil trashig, weil ich finde den Film, ich habe den jetzt sogar das erste Mal erst gesehen, ich habe den ewig lang schon auf der Watchlist und habe ihn irgendwie nie dazugekommen.
Okay.
Und dann schaust du noch und dann denke ich mir gerade wieder, das ist wieder so ein geiler Film, der ist nicht wirklich gut, er ist nicht, aber auch nicht wirklich schlecht, sondern er ist so ein geiler Partyfilm einfach. Cooler Metal-Sound die ganze Zeit, du kannst die ganze Zeit mit dem Kopf mitbängen und du kannst halt geil ein paar Halbe mit ein paar Kumpels dazu saufen. Das ist einfach ein richtig cooler Partyfilm.
Also ich finde persönlich schon, dass er eigentlich total unterschätzt ist. Ich finde, dass der Film hätte viel mehr Kultstatus verdient, als was er hat. Weil er, wie gesagt, er hat einiges auch vorweggenommen. Aber diese ganze Thematik da mit dem Strom vom Sammy Kerr, das ist ja nachher eigentlich eins zu eins in Schocker genauso wiedergekommen.
Mhm. Genau. Oder wenn er dann in den Fernseher reingelangt und da einen Ossi umbringt und so, das ist auch ja, typisch Schocker.
Es ist auch ziemlich, ziemlich nah an Nightmare on Elm Street 3 teilweise. Ja, ich glaube, genau. Es war aber als Produktionsteam waren dieselben Leute wie von Nightmare 2. Und das war der Nachfolgefilm dann. Also man merkt schon ein bisschen, dass er halt ein Kind seiner Zeit da ist und wo der angesiedelt war. Ich glaube persönlich, aber ich glaube, das solltest du am Schluss fragen, oder? Was so die Negativaspekte sind.
Ja, genau, das kommt am Schluss unser Beziehungsspiel.
Okay, na dann hebe ich mir das noch auf.
Darf man noch nicht spoilern.
Okay.
Aber wo wir noch gerade bei der Musik sind, den Soundtrack hat er ja Fastway gemacht und es ist quasi die Band und die hat den kompletten Soundtrack gemacht. Mhm. Das sind 9 Nummern und da haben die auch bekannte Leute dabei und zwar der Fast Eddie Clark von Motorhead und den Sänger von Flogging Molly, wobei aber jetzt da einen Namen nicht weiß von dem her.
Das weiß ich auch nicht, aber das habe ich nicht gewusst. Also ich habe das jetzt auch, weil ich mir eben für den Podcast jetzt heute ein bisschen nochmal Infos aufgefrischt habe. Aber dass der Sänger von Fastway dann der Sänger von Flogging Molly geworden ist, finde ich schon lustig eigentlich.
Weil so ganz andere Richtung einfach mehr
einschlägt. Ja, voll, ja, ganz anderes Ort zum Singen, dieses Hair-Metal-Gejaule und so, es ist schon geil. aber ich finde den Soundtrack halt auch so cool, weil das hat man ja auch so taugt, wie halt ein Kind war, weil das war so ein räudiger Heavy-Metal. Das ist jetzt nicht gut produziert, der Sound ist auch ziemlich mumpfig irgendwie. Aber dadurch wirkt es so viel mehr irgendwie, wie soll man sagen, es ist viel undergroundiger, viel cooler noch, als wie jetzt Bon Jovi oder was auch immer. Weißt, das hat schon einen eigenen Flair. Der Soundtrack ist bei uns im Tourbus wahrscheinlich einer der meistgehörtesten Platten überhaupt. Das rennt immer, also weiß ich da und auflege. Aber ich finde den wirklich grandios. Ich mag den wirklich gern. Aber eben weil er halt so ein bisschen geschissen ist. Es ist halt nicht so, ja, es ist halt ein bisschen ein räudiger Heavy Metal.
Ja. Ja, und das passt ja viel besser zu dem Charakter vom Chor dazu. Wenn jetzt du da wirklich so einen Bon Jovi oder so einen Dreck dabei hast, dann passt dir das null. Weil wie soll denn einer evil sein, wenn er Musik macht wie Bon Jovi?
Voll. Aber generell, auch die ganzen Bands, die im Film vorkommen, ich muss mir wirklich als Ragman-Nerd outen, ich habe tatsächlich ja dann alle Platten dann irgendwann mal aufgestöbert, die da im Film vorkommen. Das sind ja jetzt auch nicht unbedingt gerade die A-Liste-Bands. Impaler ist eine Horror-Shockrock-Band, die kennt keinen Mensch, glaube ich. Die haben, ich meine, sie gibt's noch immer, aber die haben zu der Zeit genau eine EP, die Rise of the Mutants, und das sieht man auch in dem Film. Also das war auch eine totale Underground-Band. Lizzie Borden ist auch eine eher unbekannte Shock-Rock-Band, die halt auch viel so Alice Cooper gefladert hat und so. Ravens sind jetzt auch nicht riesengroß, weißt? Das habe ich schon cool gefunden, dass im Film sehr viele Bands gefeatured worden sind, die damals auch eher so die B, C und D-Liga waren.
Und es passt dazu dem ganzen Schaum von dem Film einfach, super, weil er ist nicht Hochglanz, er ist einfach auch geil, dreckig ein wenig. Und da passt es einfach der Film, die Story, das Beutel und die Musik, das passt einfach alles, das greift nahtlos ineinander, finde ich. Das ist richtig geil.
Voll.
Und er greift da das geile Klischee auf mit satanischen Botschaften, wenn es ja, Metal-LPs perfekt rückwärts abspeist.
Ja, das ist
auch bei The Gate zum Beispiel auch. Und das ist auch so ein geiles Motiv, wenn du so Dämonen beschwörst, wenn es der Metal-Scheim rückwärts abspeist.
Perfekt, ja, voll, voll.
Habt ihr das auch schon irgendwo gehört?
Ja, wir haben eine ganze EP gemacht, nur zum Semi-Chor. Wir haben auch Trick or Treat 7 Inch gemacht. Da geht es nur um einen Semi-Chor. Und da sind natürlich auch alles diese ganzen Gimmicks drinnen. Also mit eben Play This Record Backwards und so weiter. Natürlich.
Ah ja, jetzt, falle, jetzt, Play This Record Backwards, jetzt. Ja. Da klingelt es wieder. Wann hast du ihn zuerst gesehen, Mike? Wie war es bei dir?
Ich muss jetzt auch gestehen, ich habe das Mediabook jetzt gerade aufgemacht zum Schauen. Also ich hab den Film jetzt ganz ehrlich verwechselt gehabt. Wie der Karni mir den Titel schreibt, habe ich zuerst bei der Amarace gesucht. Und zwar habe ich gemeint, das ist der Film Black Roses.
Ah ja.
Da gibt es ja der, wo auch noch Freakshow heißt. Genau. Weil der geht ja auch in eine ähnliche Richtung mit Heavy Metal und Horror und so.
Genau, da haben die
und
besagten Lizzie Borden den Soundtrack gemacht.
Ah, okay, da schließt sich der Kreis wieder.
Da schon, ja.
Und dann gehe ich zu den Mediabooks-Summe und denke mir, weil Trick or Treat habe ich sicher. Und dann habe ich ihn gesehen und denke mir, ja, muss ich aufmachen. Und dabei sehe ich rund um Sorglos-Paket inklusive noch mit Soundtrack-CD dazu. Mhm. So lasse ich mir ein Mediabook eingehen. Und ich habe ihn wirklich jetzt auch zum ersten Mal gesehen und finde ihn auch saucool.
Das ist NSM Records Mediabook wahrscheinlich,
ja,
oder?
Genau. Ja, genau. Und das ist halt wieder eine Maps, wo ich sage, ist eins von den wenigen Mediabooks, wo wirklich einen Mehrwert hat, wo du wirklich nicht nur DVD, Blu-ray hast. Wer weiß, wofür was du oftmals beide Medien brauchst, wobei die DVD meistens versauert dann im Mediabook, aber du hast wirklich nur den Soundtrack dabei, wo sie halt da voll anbietet und wo sie bei voll anderen Filmen anbieten darf, wie bei Deathgasm oder so. Da gehört auch der Soundtrack dazu, aber andere Labels bringen es oft nicht auf drei, dass man da so für die Fans halt so ein Rundum-Sorglos-Paket macht.
Ich glaube, gerade was Soundtrack anbelangt, ist sicher eine rechte Geschichte, das ist gar nicht einmal so easy und wird wahrscheinlich auch Stangen Geld kosten, dass sie den machen dürfen und dazu haben.
Glaube ich sofort.
Das wird, aber Mike, mir ist die Soundtrack-CD ein bisschen wurscht bei Ragman, weil ich habe die Original-LP. Von damals noch. Erstpressung.
Respekt.
Ja, aber das Mediabook, was auch daheim steht, oder? Weil ich habe gesehen, du hast auch eine schöne Mediabook-Sammlung.
Ich habe ein Mediabook und ich habe ein VHS.
VHS hast du auch noch daheim, cool. Ja, geil.
Ich hab eine riesen VHS-Sammlung.
War der damals angehört bei uns?
Ja, der war angehört bei uns, ja. Der war ab 16, glaube ich sogar.
Weil so gibt's eigentlich ein Feld zum Schneiden, meine ich, weil so gory ist er nicht.
Nein, das ist ja das, was ich am Ankreide. Er ist ein bisschen zu wenig Horror. Sie hätten ein wenig die Schrauben mehr anziehen sollen, dann wäre der Film wirklich ein Kultklassiker.
Ja, aber jetzt pass mal auf. Der Charles Martin Smith, der wo den Film gedreht hat, wenn du schaust, was der noch für Filme gemacht hat.
Ja, nix mehr, oder?
Also mein Freund, der Delfin 1 und 2 und die unglaublichen Abenteuer von Bella.
Das sind Weltklasse-Filme. Ich weiß nicht,
ja,
was du hast.
Natürlich hat das Weltklasse-Filme, aber wenn es Sex, vielleicht hat der eher ein Faible für gemütlichere Sachen, als für so eine blutige Sauereien. Ja.
Verständlich. Was mir ja ziemlich in meine Grundfesten erschüttert hat, dass der Eddie Weinbauer, mein seelenverwandter Bruder im Geiste, der Skippe aus jede Menge Familie ist.
Jetzt ist es Mann.
Ja. Ohne Scheiß, ja. Er hat den Skippe gespielt in Family Ties mit Michael J. Fox in dieser Sitcom. Ja. Er ist der Skippe. Genau.
Und da hat er dann mal gemeint, weil der Michael J. Fox hat doch da dann irgendwie dann irgend so einen Filmdeal gemacht und er wollte den dann auch, aber wegen der Serie, die Family Ties, hat er da den Absprung nicht geschafft, dass er irgendwie ins größte Filmgeschäft mit einsteigen kann, weil er vertraglich mal nicht noch so bunten war. Da ist er nicht rausgekommen. Jetzt hat er Ragman machen müssen.
Okay. Ja.
Aber jetzt wollen wir gerade beim unnützen Wissen sein, und zwar der beste Freund vom Weinbauer,
ja,
von unserem Ragman, der Glenn Morgan, der wo ein Roger spielt.
Die Final Destination Film produziert.
Ja, und war Regisseur vom Black Christmas Remake von 2006, der ja, so ja, richtig geil war, ja.
Ja, stimmt. Der war ganz
stimmt. Der cool. Ist super, also das ist mein Lieblings-Weihnachts-Horrorfilm.
Der 2006er Remake, oder dann der letzte jetzt.
Nein, da tatsächlich das 2006er Remake, genau. Weil ich finde den grandios. Ich finde den, der ist so geil, einfach nur geradeaus Slasher abmetzeln und überhaupt kein großartiges Drumherum, sondern geradeaus ist der Film, und das finde ich so geil bei dem.
Ja, finde ich auch.
Den letzten, den ganz neuer, den, ja, das war...
Nein, das war nix. Der Blumhouse Black Christmas war ein Riesenhaufen Scheiße.
Ja, Entschuldigung.
Voll. Der hat mich richtig grantig gemacht. Das ist ein richtiger Drecksfilm.
Okay. Ich habe gar nicht so
Hast du den gesehen?
Ja, ich habe ihn nicht, glaube ich, gesehen. Aber ich habe ihn jetzt.
Und?
Ich habe ihn nicht so scheiße gefunden. Okay.
Okay. Aber dann reg ich mich einfach ein wenig ab. Jetzt trinke ich nochmal von meinem Gösser und reg ich mich wieder ein wenig ab. Wenn es um Black Christmas geht, dann flippe ich aus.
Okay.
Bist du so aggressiv? Wir haben eine Gäste da. Reißt du mir ein
bisschen zusammen? Entschuldigung.
Nein, ich meine, ich muss jetzt auch gestehen, ich finde, Wenn ich einen Film wirklich einmal scheiße finde, dann muss schon viel passiert sein. Es gibt ein paar, wo ich wirklich, also das ist jetzt auch schon ewig her, aber wo ich wirklich fassungslos war, wie schlecht war das Prom Night Remake. Da war ich echt angefressen.
Boah, leck, ja.
Und Stepfather nur gleich hinterher.
Ja, genau.
Ja. Aber ja, es gibt schon eine Menge Filme. Aber den Black Christmas habe ich okay gefunden. Also der hat von 2016 habe ich definitiv besser gefunden.
Der streicht ja den Feminismus so dreckig aufs Brot, wo ich sage, hätten wir das nicht vielleicht auch ein bisschen subtiler machen können. Das, weißt du, das können andere Filme ja auch wegen subtiler machen, aber der haut da das so richtig um mich. Und wie scheiße, dass die Männer sind und wir schlimm. Also ja, ich weiß es auch nicht. War ich sehr enttäuscht von der,
okay,
von der Geschichte. Und ich bin ja eigentlich auch einer, der wo die Blumhouse-Grusel-Jumpscare-Feste eigentlich mag. Weißt du, ich bin da jetzt auch nicht so wählerisch und ich hau mir die gerne mal rein, aber der ist bei mir direkt unten durchgewinnen.
Hm. Wegen dem Feminismus vor allem, weil wenn es keine Hupen zum Sehen gibt, dann ist bei dir schon aus, oder wie?
Ja, genau, so ist es aus.
Da regt er sich dann gerade auf, weil er ins Bad laufen muss und seine Männerbusen anschauen, damit er welche gesehen hat.
Die kann übrigens hupfen lassen wie der The Rock.
So, ja.
Sehr gut.
Der Man-Boobs Mike ist heute wieder zugeschlagen.
Oh ja.
Oh, wie sind wir jetzt eigentlich auf Black Christmas gehen? Wie kommen wir jetzt eigentlich von Ragman zum Weihnachtsfilm? Wie ist denn das gegangen?
Über den Roger.
Der Regisseur, genau.
Weil der beste Freund vom Eddie Weinbauer, der Regisseur war, scheinbar. Das habe ich nicht gewusst.
Ja, und der Schreiberling, der hörst du, Red Topham, dem ging's, oder beziehungsweise, das ist anscheinend so Biografie, hat er gesagt, für ihn, weil der Eddie ist er selber, hat er gesagt, dem geht's praktisch, wie es uns geht, wenn wir den Eddie anschauen. Er ist auch so Außenseiter gewesen mit diesem Metal-Ding und hat sich da praktisch selber in den Film eingeschrieben, hat er erzählt.
Ja, ich meine, das merkt man den Film auch, und darum habe ich gesagt, also ich bin bei Gott nicht der Einzige, der sich da wahrscheinlich wiedergefunden hat da drinnen.
Ja.
Das ist ja auch der Charme. Und ich glaube auch, dass der Film funktioniert, vor allem für ich sage jetzt einmal pauschal, unsere Generation oder halt die Generation davor, die halt in dieser Zeit auch groß geworden sind. Weißt? Also ich glaube, für einen heute 16-Jährigen ist das jetzt nur halb so interessant, das ganze Thema.
Ja, und vor allem, wenn er halt vor allem, ich sage mal, ein normaler ist und ganz normale Interessen nachgeht, ich glaube, der stimmt mit so einem Film einfach nur als Scheißdreck ab.
Ja.
Und sagt, was will ich mir jetzt sagen, weil er sich halt null damit identifizieren kann.
Ja.
Was eigentlich schade ist, gell?
Diese Art von Adoleszenz, die da der Eddie Weinbauer quasi vorlebt, dieses, man identifiziert, also, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich das sage, aber ich habe ja auch dem Alice Cooper Briefe geschrieben. Die sind wahrscheinlich nie irgendwo hingekommen, aber das war in Los Angeles irgendein Postfachadresse, wo man halt für Autogrammkarten hinschreibt. Dem war seitenweise Briefe geschrieben. Also ich war wirklich genauso wie der Ragman-Typ.
Aber jetzt hast du auf der Tour nicht gefragt, warum er nicht zurückgestimmt hat?
Nein, ich habe kein Wort ausgebracht. Also ich hab tatsächlich kein Wort ausgebracht.
Also?
Wie man das erste Mal drauf hat, ich habe wirklich eine Zeit lang gebraucht. Dann mein Bruder, der Mr. Evilize in meiner Band, ist mein Bruder, der hat mir dann überall eingepackt und gesagt, hey, du musst jetzt was reden. Ich kann nicht.
Genau. Mr. Cooper, Briefe.
Ich habe meinen ganzen Arm, also mein rechter Arm, die ganze Innenseite, ist nur mit Alice Cooper Tribute-Tattoos voll. Die habe ich ihm dann irgendwie so unter die Nasen gerieben und habe gesagt, wenn man das unterschreiben kann und so, weil ich lasse mir das gleich nachstechen am nächsten Tag. Habe ich auch wirklich gemacht. Ich habe mir das Autogramm dann am nächsten Tag nachbecken lassen.
Weltklasse. Das ist
stylisch, ja. Aber ja, wie gesagt, wie in Ragman, diese Geschichte, dass man sich so identifiziert mit einem Rockmusiker oder mit irgendeinem, den man eigentlich gar nicht kennt, außer halt seine Platten. Weil das ist halt schon was man in diesem Film total merkt, diesen Zeitgeist, wie man damals als Musikfan, jetzt in diesem Fall Heavy Metal Fan, alles, was du über diese Band gewusst hast, ist auf diesem Album gewesen. Du hast nicht irgendwie, keine Ahnung, über Instagram den sein Frühstück da anschauen können oder sonstiges. Du hast nichts gewusst. Das war ein Mysterium. Eine Band war ein Mysterium. Und alles, was du wissen hast kennen, war auf dem Album drauf. Das war irre wichtig. Plattencover, ja. Fotos von der Band, wenn da irgendwie ein Begleittext oder irgendwas dabei war, die Texte zum Lesen. Also das war urwichtig. Das macht man heute nicht mehr. Das gibt es, also schon, aber weniger halt. Das ist ein bisschen verschwunden einfach komplett. Genauso dann, wenn einmal im ORF bei uns irgendwas über einen Alice Cooper war und wenn so ein paar Sekunden, das muss man sofort aufnehmen dass man das überhaupt einmal sieht. Weißt? Heutzutage ist das ja alles weg. Du kannst dir alles sofort anschauen, alles sofort anhören, alles sofort nachlesen. Aber damals hat man sich ja wirklich um jeden Bissen Brot quasi geprügelt, was man nur irgendwie erhaschen hat können von dem Thema. Und das, finde ich, fängt der Film auch schön ein, auch wie dann der Tod von ihm im Fernsehen ist, weißt du, wie er da gerade irgendwie, oder die Diskussionsrunde eben in Ossi und so, dass man da, genau das waren so das ist ja nicht Tag und Nacht im Fernsehen gelaufen auch damals, das heißt ja ab und zu nur hat man dann irgendwas über Heavy Metal einmal wo aufgeschnappt. Weil es ja trotzdem nicht so mainstreamig war.
Das stimmt, das war bei uns einfach nur gute alte MTV-Zeit. Auf der Nacht hat man gewusst, wann war das Mike? Irgendwann um 10 Uhr lauft einmal Metal auf MTV und dann runtergerumpelt und die Stunden vom Fernsehen verbracht in der Hoffnung, dass man irgendwie ein, zwei gute Metal-Videos einmal sieht.
Genau. Oder VH1 war da auch super. Da hat es gegeben von 10 Uhr, 10 Uhr auf Nacht bis um 6 Uhr in der Früh Metal-Videos. Und ja, da habe ich dann auch wirklich einen Videorekorder programmiert und aufgenommen und da bin ich halt dann auf Sachen wie Rob Zombie, Dracula oder so, oder vom Kiss, Psycho Circus, das waren unglaublich geile Videos, habe ich natürlich dann die Scheimer gebraucht. So ist mir dann auch, also bin ich dann zu ganz vielen Bands gekommen, das wirklich, an die Kids da draußen, es hat sowas gegeben wie einen Videorekorder. Und so ist das abgelaufen. Das war schon eine brutale Zeit. Und wie du sagst, man hat sich jeden Schnipsel prügeln müssen. Oder dein Beispiel mit Dawn of the Dead. Du hast dich früher halt einfach strafbar gemacht mit dem, dass du den Film geholt hast. Beziehungsweise hast du schon gar nicht gekriegt über Umwege, weil der einfach nicht verfügbar war. So und ist es. Du hast den ganz anders zum Schätzen gewusst. Und der Film hat einen ganz anderen Kultstatus damals gehabt, wie den, was er heute hat. Oder wir, wenn ein Junge heute aufnehmen im Vergleich zu dem, wie wir dem Film hinterherlaufen haben müssen, dass man sehen können. Und wie viel Geld, das du da in die Hand nehmen musst. Du hast nicht bloß für 7 Euro das Ding online zum Streaming gekauft, zum Download oder was weiß ich. Ich habe 60 Mark gezahlt für die VHS.
Ja,
weißt du, das war schon alles Wahnsinn.
Du hast über irgendwelche Filmmagazine, wie das Art of Horror oder X-Rated oder die Gore News, hast du mal gewusst.
Oder damit legendäre Mittelteil von der Movie Star.
Oder genau, der Telemovie Shop.
Genau.
Aber da hast du mal irgendwie rausgefunden, okay, der ist gekürzt oder der ist ungekürzt und das Tape hat alle Szenen drinnen. Dann war ein Schnittbericht beschrieben, was ist rausgeschnitten worden und so. Und dann bist du auf die Jagd gegangen und bei mir war das, ich habe dann unter Anführungszeichen Horrorfilm-Dealer auffindig gemacht. Das war das Mandragor in Wien, ein eigentlich Comicladen, der hat auch viel, hat damals die ganzen JPV-Tapes und so und Astro-Tapes dann später und so halt auch gehabt. Und der ist auch immer wieder auf Filmbörsen gefahren und du hast quasi dann bestellt und dann hast du gesagt, ja, ich suche Texas 2 in der niederländischen Fassung oder so. Und dann hast du einmal ein halbes Jahr gewartet. Ein halbes Jahr. Und dann hast du irgendeine angenudelte Kopie für 60 Mark gekriegt. Und egal wie gut der Film dann wirklich ist, er muss dir gefallen. Du hast ein fucking halbes Jahr drauf gewartet und du hast dein ganzes Geld gerade ausgegeben für das eine Tape. Der muss dir gefallen. Es ist mir unzählige Male so gegangen. Aber genau deswegen schätzt man diese Filme auch so sehr, weil es war wirklich Arbeit und Aufwand und Geduld gefragt, um den überhaupt besitzen zu können. Und dementsprechend viel Respekt hat man dann trotzdem dem Werk gegenüber gehabt, weil ja, sonst müsste man sich ja eingestehen, dass man da jetzt ein halbes Jahr auf einen Scheiß gewartet hat.
Das stimmt. Das stimmt, da muss man jetzt aus Prinzip gefallen, ich habe schließlich Geld gezahlt.
Ja, und ob das dann, also wenn man heute dann irgendwie, ich muss gestehen, so leidenschaftlich ich Horrorfilmsammler noch immer bin, ich bin aus diesem ganzen, also durch diese Internet-Community und so, ich bin da echt ein bisschen ausgestiegen. Weil wenn es dann herum, in den Foren zum Herumtrollen anfangen, ja, die Bildqualität ist so Arsch und das ist ja kein Blu-ray, ja, und da ist ein Aussetzer und das. Ich weiß nicht, bei meinen JPV-Tipps, und die waren auch nicht billig, die waren so finster, dass du gar nichts erkannt hast. Ich glaube, die Szene ist drinnen, die ausgeschnitten war. Oder? Oh ja, das, da in dem schwarzen Fleck, da tut sie was. Ah, passt, super, ich habe ja. Weil das hat damals schon gereicht. Und heutzutage, das kriselt ein bisschen, das ist nicht optimal. Und so. Das macht irgendwie keinen Spaß mehr, das ist mir alles ein bisschen zu mädchenhaft geworden.
Das stimmt.
Bei mir hat es zum Beispiel ewig gedauert, bis ihr mir gecheckt habt, dass Braindead kein Schwarz-Weiß-Film ist.
Ja, so ein Klassiker. Ja.
Der ist bei unserem Dummgang am Schulhof die 15. Kopie, ja, vor der 16. Kopie, und dann war der Schwarz-Weiß.
Ja.
Und dann sagst du, wohl lecker, aber der ist geil, das ist Wahnsinn. Und dann wirklich, dann ist die Platte zwischen rausgekommen und dann schaust du den Film und sagst, da stimmt was nicht. Hey, der ist ja in Farbe, Wahnsinn, leck mir am Arsch.
Super.
So was bei mir mit Evil Dead, das war, und den hat damals der große Bruder vom Bekannten gehabt, und ich habe bei dem über Nacht, ich frag mich nicht, wie alt, also ich war auf alle Fälle nicht alt genug, und dann waren die Kumpels beieinander gesessen und dann ist die Kassette angeschaut worden. Du hast nichts erkannt, weil der total schlierig war, die ganze Zeit, als der Ding mit einem Lappen drüber wischt über den Bildschirm, aber es war einfach geil, weil es immer wieder, boah, da ist jetzt irgendwie eine Flüssigkeit, es muss Blut sein, gefeiert, geil.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, Richie, hast du das Ding gehabt, das Deep Red Gore Handbook von Andreas Bethmann?
Selbstverständlich. Das habe ich wirklich alles. Also, gerade was da so vom Telemovie Shop und so war, habe ich jedes Buch, glaube ich, zu dem Thema. Magazine, cool. Unmengen an Zeitschriften, an Katalogen und so. Ja, das habe ich alles, ja.
Cool. Weil das hat mich damals ausgelassen, das hat mir meine Oma damals gekauft, weil meine Oma wollte, dass ich lese. Und dann habe ich mir ein Buch bestellen dürfen, habe ich mir das bestellt. Und,
ja, aber. Du hast wieder schamlos ausgenutzt, der Oma.
Ja,
oder?
Ja, ja.
Das war nicht Sinn und Zweck. Diese Sache, das war nicht Sinn und Zweck.
Aber ich habe es ganz oft gelesen, das darfst du mir glauben. Und das war halt damals auch meine Bibel. Also das war, da war bei mir zum Abhageln, die muss ich alle haben, die 100.
Ja, natürlich. Auf alle
Fälle. Und das war damals ein saugeiles Buch.
Bei mir hat es vorher schon angefangen, also davor, das ist das erste, was ich mir gekauft habe, hat geheißen, boah, irgendwas mit den lebenden Toten, da ist ein Zombie-Film gegangen. Das war relativ dünn, das war, glaube ich, eines der ersten Bücher, was der Movistar-Verlag rausgebracht hat. Und dann kam gleich, kurz drauf, der Splatter-Film, Band 1 und Band 2. Mhm. Und das waren auch meine Suche, also nach diesen Listen quasi bin ich suchen gegangen. All diese Filme muss ich haben, die da drinnen sind.
Ja, die zwei Bücher habe ich auch.
Dann, was ist hier, die Hölle auf Erden und der Frank Drabin da mit Angst sitzt neben dir und so, das war das war halt essentiell. Weil man hat ja eben, wie gesagt, ohne Internet, ohne allem, du musst ja mal wissen, was für Filme sind gut oder welche muss man jetzt irgendwie haben.
Was gibt's Neues? Das sind ja die ersten Sachen. Für heute googelst du mal, hey, was kann man uns reinhauen oder was kommt denn bald raus? Mhm. Aber da, wenn du keine Zeitung gehabt hast, wie die X-Rated oder ja, damals noch Art of Horror, da hast du überhaupt nicht gewusst, wo es überhaupt rauskommt. Was ist denn überhaupt Trauma? Mhm. Weißt du, das ist keine Chance, ohne dass du da so eine Zeitung oder ein Buch gehört hast.
Ich meine, muss ich auch fairerweise sagen, da bin ich die Bundesprüfstelle. Diese Listen hat man sich auch zuschicken lassen, was ist indiziert und was ist beschlagnahmt worden, weil das waren ja unsere Suchlisten. Also es war natürlich völlig gegen dem Sinn des Verfassers.
Stimmt.
Aber
ja.
Ich hab bei der Bundesprüfstelle ein Abo gehabt für die Index.
Ehrlich?
Ja. Geil. Und ich habe mich immer geärgert. Ich meine, heutzutage, jetzt feiern sie ja alle, wenn sie es vom Index kriegen, die Filme. Ich habe mich immer geärgert. Alter, yeah, beschlagnahmt, ein Oscar. Den brauche ich immer.
Ein Ritterschlag.
Jetzt freuen wir sie alle, wenn sie vom Index wieder runterkommen, die Filme. Aber damals war das wirklich so. Ich sage, wow, cool, sie haben den indiziert. Passt, ich muss ihn unbedingt haben.
Das stimmt, ja.
Nein, bei euch in Deutschland war es ja wirklich krass, weil es Strafverfolgung gegeben hat. Also diese Filme zum Besitzen waren ja wirklich illegal. Das war in Österreich ja nicht der Fall. Also unser Pech war nur, dass alle Filme über Deutschland kommen sind. Also der österreichische Markt ist natürlich so klar, dass das alles über Deutschland kommt, was wir da kaufen haben können. Sprich, wenn es bei euch indiziert, beschlagnahmt oder gekürzt oder so war, dann war das bei uns quasi auch so, weil es dieselben Tapes waren. Außer wie halt dann eben diese ganzen Bootleg-Firmen wie JTV und so angefangen, aber das ist ja genau dieses Schlupfloch, was genutzt worden ist, dass das in Österreich eigentlich nicht gibt und dass das bei uns alles legal ist. Aber ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, jetzt haben wir aber mehr als so eine Schlupflöcher genutzt, gell? Wenn du schaust, der Krekel mit seinem Astro, die haben ja dann auch die schwarze Serie gemacht, einfach genau. Kein Cover oder einfach nur ein schwarz Cover mit dem italienischen Titel und was ich denn hast, was vielleicht noch kennt, hinten, wenn du die Kassetten umdreht hast, das sind die und die Beitel, das muss der und der Film sein und das waren halt dann so kleine Schlupflöcher, die wo halt da auch bei uns in Deutschland genutzt worden sind, sag ich jetzt einmal.
Ja. Habe ich alles.
Und so.
Steht alles da herum bei mir.
Ich muss auch wieder sagen, weil viele Leute über den Kriegel schimpfen und über seinen Dawn of the Dead Kriegel Cut. Das war die erste Version, die ich von Dawn of the Dead gesehen habe. Und für mich war der Film damals einfach so. Das, und jetzt, wo es noch so verteifeln, gut, es ist nicht die beste Schnittfassung, aber das war halt einfach damals für mich der Hammer, weil das war die Version, die, wo ich, weiß ich nicht, 10 Jahre lang gesehen habe, bis einmal so eine alternative DVD dann rausgekommen ist.
Meinst du diesen Ultimate Cut, wo da die Argento und die Romero-Fassung quasi alles zusammen ist?
Mit jedem Schnipsel, genau.
Ja, ich meine, der ist. Also ich habe das auch okay gefunden. Mein erste war, ich habe tatsächlich das alte Marketing-Tape, das beschlagnahmte, und zwar mit der Erstauflage, wo ein Tippfehler drauf ist.
Wow.
Da ist ein Tippfehler drauf bei, schieß mich tot, irgendwas, also im Kleingeschriebenen fällt irgendein Buchstabe.
Ist das, das Marketing, das ist dann das blaue, oder?
Genau, das blaue Tape, und da ist in der Erstauflage ist ein Tippfehler drinnen. Wenn Sie es genau wissen, was geht, jetzt suchen.
Nein. Das ist wie beim Münzsammeln, wenn du den Euro findest, der zwischen Ring und Mittelstück ein Loch drin hat.
Nein, bei mir ist noch, meine Sammlung ist in Zweier- und Dreierreihen. Also die VHS sind alle dahinter, davor sind die ganzen DVDs und dann kommen schon Blu-rays.
Oh, das tut aber weh, oder?
Ja, aber für die Tapes habe ich echt sonst keinen Platz. Und ich kann es nicht irgendwo in Köln oder so geben. Ich würde bei mir haben, auch wenn es fast, ja, also ganz selten packe ich mal wieder auf VHS aus und habe Lust auf VHS zum Schauen. Aber ja, also, nein, sie sind halt in der zweiten Garnitur hinten angereiht. Aber es ist halt nicht so easy, die zum Finden jetzt auf die Schnelle.
Ah, das passt schon.
Aber ist wurscht. Aber ich weiß, dass da ein Tippfehler drinnen war.
Wie viele Filme hast du denn in deiner Sammlung ungefähr stehen?
Boah, so um die 8000?
Ja, Mike, der macht der Konkurrenz.
Cool. Auf alle Fälle.
Ja.
Stark.
Aber wie gesagt, sehr viel doppelt und dreifach, weil ich halt eben, ich habe angefangen, alles auf VHS zu sammeln. Es war halt damals auch mein Glück, dass ich, wie ich so richtig zum Sammeln angefangen habe, ist gerade, sind DVDs gerade richtig fett aufgekommen und die ganzen Videotheken haben irgendwie zum Teil billigst die VHS verramscht und sind umgestiegen. Das heißt, ich habe sehr viel Tapes damals für ganz kleines Geld gekauft. Dementsprechend ist die Sammlung ja sehr schnell gewachsen. Aber wie gesagt, ich liebe nach wie vor VHS, weil ich bin ein ziemlicher Cover-Fetischist. Ich bin halt auch ein bisschen Grafiker und Layouter und so. Und ich liebe halt diese Cover-Artworks. Und es gibt halt nichts Schöneres als wie ein VHS-Artwork. Ist halt einfach schön. Finde ich auch immer noch besser als wie ein DVD oder so. Ich finde die Hardboxen kommen sehr nahe. Hat man dann ein bisschen later, dass die dann ein bisschen wieder vom Markt verschwunden sind. Aber sie gibt's eh noch immer und sind, ja, kommen ein bisschen wieder, kommt mir vor gerade. So klar.
Ja, und ich mag's auch lieber als Mediabooks mittlerweile.
Ja, Mediabooks mag ich nicht besonders gern. Ich hab, für das, dass ich es nicht besonders gern mag, habe ich leider Gottes eine ganze Menge davon. Aber es ist nicht mein bevorzugtes Medium. Ich finde auch dieses DVD und Blu-ray und so, das ist, eins davon ist auf alle Fälle unnötig. Und ja, wie gesagt, also Hardboxen wären mir lieber, aber ja,
man kann. Aber wenn du bestimmte Filme ankaut, sehen möchtest, kommst du momentan nicht einfach über Mediabook nicht rumdumm, gell? Das hilft fast nicht.
Ja, ich meine, ich nehme dann das, was ich halt kriegen kann. Es ist halt generell, ist jetzt ein bisschen, aber das ist halt auch unsere heutige Zeit. Durch das, dass die Leute nur mehr streamen und die Sachen nicht mehr kaufen, wird es immer mehr eine elitäre Nische und die Preise klettern und klettern und irgendwann einmal macht es auch keinen Spaß mehr. Es macht auch keinen Spaß mehr, dass ich, wenn ich nicht schon ein halbes Jahr vorher oder einen Monat vorher vorbestellt habe, ich die meisten Sachen gar nicht mehr kriege, weil sofort ausverkauft sind mit Release. Und dann findest du es aber ums Dreifache auf viel Munder und auf viel haben. Das geht mir halt auch am Arsch.
Voll. Wenn du schaust, Nameless Media Books, da jetzt eben auch wieder von dem Savini Remake von Night of the Living Dead, die wo innerhalb von 3 bis 4 Minuten ausverkauft sind, der legst mir am Arsch.
Da bin ich mittlerweile knallhart, bei ganz vielen von den Sachen kaufe ich mir dann die Import Blu-rays. Mich interessiert das dann überhaupt nicht mehr. Also ich habe viel von den Sachen, die habe ich dann, die englischen oder die amerikanischen Blu-rays. Die haben meistens dasselbe Material oben, den deutschen Ton brauche ich persönlich jetzt nicht. Ja. Ich bin ein Verfechter vom Originalfassung schauen und somit kriege ich dasselbe für weniger Geld. Dann habe ich halt nicht das schöne Mediabook von Nameless, sondern ich habe halt nur die Blue Underground Blu-ray. Die mir gefällt mir aber genauso.
Und du und der Amarin mit einem schönen Schuber ist genauso etwas.
Voll. Und mittlerweile, also das wird jeder Sammler verstehen, mittlerweile überlegt man sich ja schon, ob man sich ein Mediabook oder eine Hardbox kauft, weil der Platz immer weniger wird.
Das stimmt.
Das ist Wahnsinn, ja. Ich hab auch mittlerweile gesagt, bei den Mediabooks zuerst habe ich mir auch ein iPad, brauchst du unbedingt. Und jetzt habe ich mich reduziert und kaufe die einzigen Reihen, die ich noch durchgehend kauft, sind die Perule Fu und die Anolis Hammer Reihe, die kaufe ich alle.
Haben wir da geschrieben, oder?
Wirklich nur.
Haben wir da geschrieben?
Oder haben wir da geschrieben, ja.
Oder was hast du, Mike, mit den die Parole Fu Media Books?
Nein, also, da hast du gar nicht geschrieben.
Da waren wir zwei. Wir nehmen jetzt dann, also nach unserer Folge, nehmen wir extra Folge zum Red Screening auf, die hörst du dann an und dann entscheidest du, ob du das weiterkaufst oder nicht.
Ja, aber die Reihe, glaube ich, will ich nicht, weil sie braucht so viel Platz und die Filme sind so halb gar. Also so wirklich, wirklich gut sind nur wenige gewesen. Und ich bin so ein, ja, wenn es eine Serie ist und nur durchnummeriert ist, auch, das tut mir in der Seele weh, wenn ich die dann nicht komplett habe.
Ja, ich weiß also jetzt dann, der innere Autist muss befriedigt
werden. 1 bis 20 und dann 22, 21 bis 22 nicht und 23 dann wieder, das geht eigentlich fast nicht.
Zumal ja, die Nummer 20 das Finale ist, gell?
Ja, ja. Damit habe ich das Ganze ja beendet und mir gedacht, das ist ein wunderschöner Titel, damit ich jetzt aufhöre, die zum Sammeln.
Okay.
Und ich habe eigentlich gehofft, dass da jetzt nichts nachkommt, was ich unbedingt brauche.
Aber ich meine, dass der Red Screening auch auf Amaray kommt, wenn du da ausweichen möchtest, meine ich noch, und hast da auch gute Chancen.
Den holst du auf der Amaray.
Generell muss man jetzt auch fairerweise sagen, stressen muss man sich nicht, weil wenn der Film gut ist, kommt er immer und immer und immer wieder. Also, ob du jetzt das Mediabook von Freitag geschafft hast zum der Klatschen oder nicht, ja, er kommt in 5 Jahren spätestens eh nochmal. Mit einem noch besseren
Anzug.
Also das weiß ich aus meinen mittlerweile, 26 Jahre Horrorfilm sammeln. Stressen braucht man sich nicht, dass man irgendwas versammelt hat und das nie wieder zum Kriegen ist mittlerweile. Also es kommt alles immer wieder, wenn die Filme halbwegs brauchbar
sind. Das mit die Freitag der 13. Mediabooks ist das beste Beispiel. Da kommen zuerst die Wartierten raus mit den kreiseligen Masken vorne drauf. Dann, weiß ich nicht, ein Jahr später oder was, haben sie dann die normalen Mediabooks aus mit den coolen VHS-Covers und ja, hat man da warten können.
Ich?
Also, ich hab's da warten können.
Ja, ich nicht, ich hab den mit den Masken. In der Holzkiste. Nein, aber weißt du warum? Weil die Originalcover habe ich ja. Ich habe sie ja auf VHS auch. Somit habe ich das eigentlich okay. Jetzt. Für mich ist eigentlich eine nette Abwechslung, die mit diesen Maskencovern zu haben. Aber, und ich hab's Gott sei Dank auch immer gleich gekauft bei Release. Das heißt, ich habe jetzt nicht Unmengen viel mehr gezahlt davor. Aber ja, die Preise, was dann teilweise verlangt werden für solche Sachen, sind astronomisch. Das macht eigentlich überhaupt keinen Spaß dann mehr.
Voll. Ja. Ich frage mich immer, wer nachher wirklich das Geld in die Hände nimmt. Der und so und sieht dann wirklich ein Mediabook für, weiß ich nicht, Voodoo Cover B von XT, die wo dann wirklich 300 Euro in die Hände nehmen und kaufen sie da ein Mediabook.
Ja. Wahnsinn. Ja, die Leute, die es halt leisten können. Das habe ich vorher gemeint. Es wird halt immer elitärer. Also, es ist halt nicht unbedingt gerade der größte Fan, der das so kauft, sondern es ist der halt die Kohle locker sitzen hat, weil er es sich leisten kann. Deswegen finde ich das ja auch nicht so gut, diese Entwicklung, weil es ist halt Kapitalismus in Reinform.
Ja.
Und ja, das war es einmal nicht. Also für mich war das ganze Horrorfilm-Genre und Horrorfilm-Sammeln war sehr artverwandt mit Punkrock ein bisschen, weißt? Es war so eine eingeschworene Community, man hat nur wenige Leute kennt, die sich da auch auskennt haben. Die haben davor dann irgendwie zusammengehalten. Ich kann mich erinnern, wie es damals diesen Ittenbach-Prozess gegeben hat und dann plötzlich ist dann irgendwie Geld gespendet worden für den Gerichtsprozess und so.
Weißt? Ach, wo er wegen Burning Moon angeklagt
genau,
worden ist, oder?
Genau. Und halt, ja, wie gesagt, da hast du halt dann irgendwie, in Batman habe ich mich angerufen wegen einem Abo von Art of Horror und so. Das war halt schon irgendwie cool. Das waren ja irgendwie so, ja, eine eingeschworene Gemeinde damals noch irgendwie, die halt,
ja. Klar, so Helden zum der Klanger. Da wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt so der und der Regisseur oder der und der bringt das Zeug raus, aber das sind so Leute, wo man rankommt an solche Leute.
Ja, vor allem, was du da gemerkt hast, das sind selber halt die vollen Fans. Also das war ja wirklich von Fans für Fans dann durchgehend eigentlich, die Magazine und so.
Ja.
Das heißt, das war schon was ganz was anderes. Also ich glaube an die Tapes damals auch teuer. Und auch Oliver Krekel ist jetzt wahrscheinlich auch kein Mensch, der aus purer Nächstenliebe seine Tapes verhökert hat, sonst der wollte dann Kohle machen. Aber man hat damals nicht, also ich hab zumindest damals noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich so arg abgezockt wäre wie jetzt. Jetzt habe ich halt wirklich das Gefühl, egal bei welchem Mail oder meines Vertrauens ich gerade da durchschaue, denke, eigentlich zockt es mich ordentlich ab und ich spüre halt voll mit meinem depperten Sammlertrieb und es geht mir eigentlich am Arsch.
Total. Das stimmt. Ja, total. Das stimmt komplett. Die Preise von den Mediabooks. Wie sind denn die losgegangen? 25 Euro teilweise, oder? War das so die Anfangszeit von den Mediabooks?
Ja, dem kannst du aber jetzt auch dramen.
Und jetzt hat zwischen 30 und 45 Euro, weil es wartiert sind, und, aber halt einfach nichts Neues mehr drin, weil es ja die 15. Veröffentlichung von dem gleichen Scheißausfall ist.
Genau.
Das ist, deswegen habe ich auch gesagt, deswegen bin ich da bei den Mediabooks mittlerweile auch so weit weg, weil mich das einfach nervt. Und bei den Hardboxen ist gefühlt noch nicht so dramatisch, die ganze Geschichte. Die sind nur einigermaßen erschwinglich und schauen für mich einfach schöner aus.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Auf alle Fälle.
Bin ich ganz bei dir.
Das stimmt. Ich stelle gerade fest, wir müssen die Folge umbenennen in Sammlungstalk mit Richie und nebenbei mal Rackman angekratzt.
Ja, angekratzt, wir haben ja alles, was wir so an Hintergrundwissen uns von YouTube angeschaut haben, wir schon wieder gemeint, oder?
Das stimmt, Filmlauf verlassen, Handy in der anderen Hand, damit man sich da ein bisschen den Background dazu holt. So, am Ende gar nichts richtig merken können, weil du auf nichts richtig aufpasst hast.
Genau.
So lauf Film schauen heutzutage. Aber schwenken wir mal zurück auf den Film, weil wir haben ja fast alles gesagt, aber was wir nicht gesagt haben, ist jetzt halt eben, was uns richtig geil gefällt und was uns ein bisschen nervt an dem Film. Richie, als Gast überlasse ich dir im Vortritt. Was sagst du, was ist für dich das absolute Highlight bei Rackman und was sagst du, das nervt mich richtig?
Nein, das absolute Highlight ist für mich, wo dann der Sammy Kerr auf der Abschlussparty spielt, also wo er dann aus dem Gitarrenverstärker rauskommt und dann dort steht im Licht und den Takt vorgibt, wo er sich mit seinem Nittenarmband auf seine Lederhosen klatscht, rhythmisch, das war echt so ein, das will ich auch mal machen. Ich glaube, da bei dieser Szene war der Grundstock gelegt, dass ich irgendwann eine Band gründen werde. Und was mir nicht so gefällt, also ich finde die Szene, wo er da diese Oma aus dem Fernseher zahlt und die dann so ein wurmähnliches Ding ist, finde ich ein bisschen arg trashig. Die hätten es vielleicht ein bisschen besser machen können. Und ich finde ja, wie gesagt, wenn er den Horroraspekt, wenn da die Schraube, die Gewaltschraube oder die Blutschraube oder was auch immer, ein bisschen mehr anzogen worden wäre, wenn er ein bisschen mehr erwachsenenhorrormäßiger wäre, sprich ein bisschen mehr Blut oder ein bisschen mehr, wie soll man sagen, wenn er ein bisschen griffiger wäre und nicht so gewollt versucht, jugendfrei zu bleiben, hätte ihm das gut da, glaube ich, dem Film.
Ja.
Ansonsten habe ich nicht viel zum Aussetzen. Man sollte ihn auf alle Fälle im englischen Original anschauen. Auf Deutsch ist er okay synchronisiert, aber ich habe dann echt, wenn ich das erste Mal auf Englisch gesehen habe, noch einige Aha-Erlebnisse gehabt.
Ah, okay. Merci. Mike, was sagst du?
Also ich muss jetzt im Gegenzug dazu sagen, also die Szene, wo er die Puppe da rauszieht aus dem Fernseher, die wo er total verbrennt da rauskommt, die Szene fand ich tatsächlich ziemlich geil.
Okay.
Da hab ich schmunzeln müssen, weil ich dann eben auch an den besagten Schocker ein wenig erinnert war. Die Szene fand ich super cool. Und was mir jetzt nicht so gefällt, ist die im Endeffekt leichte Variante, wie man am Kerr dann doch her wird mit dem, dass er Angst hat vor Wasser oder dass er im Wasser was tut. So wie wenn er dann mit der Hand ins Klo reinkommt und so. Das zirkt eigentlich den coolen Charakter fast ein bisschen ins Lächerliche, wenn er da mit dem Arm im Scheißhausstecker bleibt und da rumzappelt. Also fand ich.
Und sie schwappt noch oben, gell?
Ja, genau. Ja. Das war fast ein wenig. Wobei, sagen wir, ich weiß nicht, kennst du das, den Film Neon Maniacs?
Ja, sicher. Natürlich.
Da ist ja auch so ähnlich. Die haben ja auch Angst vor Wasser.
Ja.
Und dann, wenn sie dann rausgehen und wollen die Leute umbringen und es ringt, ja, Rückzug, wir gehen wieder ein, heute ist Ringfeiertag, können wir nichts da.
Ja, geht nicht, sind wir aus Zucker.
Was man vielleicht schon sagen muss bei Rackman, er lässt sich ziemlich viel Zeit, bis er endlich einmal quasi den Sammy Kerr auftreten lässt. Und dann geht's verdammt schnell. Also, dass er jetzt dann quasi zum Morden beginnt oder zum Meucheln beginnt, und bis wir das dann wieder ausgeschalten haben, das ist ja nur mehr 20 Minuten oder so vom Film. Und davor,
das
hätten sie, andererseits, ich finde, diese Zeit davor, wo es dieses Leben eines Metalheads irgendwie in den 80er Jahren in Amerika siehst, finde ich ja genauso spannend. Aber jetzt rein vom Horrorfilm-Aspekt her, haben sie sich am Anfang ein bisschen viel Zeit lassen und dann am Schluss zum Ende hin sind sie ein bisschen ins Schludern gekommen.
Ja. Ich finde es auch cool, dass das Design von dem vom Kerr, also erinnert mich total an den flippigen Computercharakter von Brainscan. Ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich
super.
Auch.
Und Trickster.
Genau, finde ich auch, dass die schauen sich brutal ähnlich, die zwei.
Ja, na, Trickster, das war eine ähnliche Zeit, wo ich die beiden Filme gesehen habe, nämlich Brainscan war auch so ein Film, auf den bin ich völlig eingestiegen. Der war super.
Voll geil.
Der Trickster, man muss immer sagen, der Trickster hat noch einen riesen Vorteil zum Sammy Kerr, er hat rote Haare und er hat einen Nasenring gehabt. Das war
urgeil. Stimmt.
Also wer den Film nicht kennt, Brainscan, Edward Furlong, in
genau.
Seinem zweitbesten Film.
T2.
Großartig.
Karni, wie schaut's bei dir aus?
Was gefällt mir besonders gut, das ist die Szene, die eh schon mal genannt worden ist, wenn dann der Chor herauskommt, der Sammy, und dann über den Bildschirm drüber fährt und praktisch einen Ozzy Osbourne wegspielt. Das fand ich einfach geil, wenn er da drin umeinander redet und dann fährt er so geil über den Bildschirm drüber und er schreit gerade und weg ist er.
Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber mir ist noch was eingefallen.
Nein, mach nur.
Es gibt noch eine Szene, die finde ich fast gleich gut wie sein Auftritt dann am Ball, nämlich wo man den Auftritt von ihm im Fernseher sieht, wo sie über seinen Tod berichten und er beißt eine Schlange in der Mitte durch und schmiert sie dann mit dem Blut ein. Ich war völlig begeistert als Kind.
Stimmt, ja. Wahrscheinlich eher eine kleine Hommage an Ozzy Osbourne,
aber heute dafür mit Schlange. Natürlich, komplett. Das war ja das perfekte Mischmasch aus Ozzy, Alice Cooper.
Ja, genau.
Super, ja.
Richtig geil. Und was mir nicht so gefällt beim Rackman ist auch das, was der Richie gesagt hat, ich hätte mir ein bisschen mehr Gewaltspitzen gewünscht, ein bisschen Gore, ein bisschen Splatter. Hätte jetzt da auch nicht ausufern müssen, aber einfach ein Gang mehr hätte er schon vertragen, finde ich. Aber ja, an sich, wie gesagt, cooler Partyfilm auf alle Fälle, den man sich mit einem Papier und Leute, die Rockman anschauen soll.
Genau, sie genauso.
Das ist recht, also wir zwei uns einig sind.
Ja, ich bin bei euch.
Das ist wichtig, das Wichtigste. Ah, zu dritt,
ja,
das ist
ich
schön.
Ich bin bei euch.
Passt. Das ist schön. Da darfst du jetzt nur unseren Triple Threat beantworten, Richie. Mhm. Sag mal bei dem Film Titten.
Ja, sieht man.
Sag mal bei dem Film Entblößte Trompeten.
Nein.
Oh, nix und nein, haben wir tote Tier. Nein, nicht, gell? Mal, also angedeutet im Off, würde ich sagen, oder?
Naja, es ist ja da, in Weinbauer sperren sie ja nackt in den Touren so von den Frauen. Aber man sieht seinen Hintern. Aber
ja, genau, seine Trompete versteckt er, Hammel. Ja. Und haben wir mir tote Tiere?
Ja.
Zwei Ts von drei erfüllt. Also eigentlich ist er später in der oberen Liga mit, würde ich sagen, wenn es nach unserer Bewertung da geht.
Auf jeden Fall.
Das ist die heilige Dreifaltigkeit der Filmbewertung in der Triple Threat von Viva la Move Illusion. Besser geht's nicht. Ja, wir kommen eigentlich schon zum Ende leider, weil es eigentlich eine geile Runde gerade ist und ich kann mich noch Stunden weiter unterhalten. Aber ich glaube, der Corby, der reißt uns einen Schell runter, weil wir jetzt schon bei einer Stunde 10 sind.
Ja. Wir sollten uns einfach einmal im Monat treffen auf einen Tag.
Ja. Ich habe es eh schon gesagt, der Richie hat sich eh nicht gescheit entscheiden können, welchen Film das er nimmt. Und dann hätte ich eh schon vorgeschlagen, dann kommst du dann einfach nur mit zu uns, weil du weißt eh, Kundenbindung ist ganz wichtig.
Ja, nein, mache ich sehr gerne. Aber dann sucht es eh einen Film aus.
Ja, okay, dann machen wir mir das nächste Mal, dann suchen wir mir das nächste Mal aus. Ich sage auf alle Fälle riesiges Dankeschön, Richie. Ist sau cool, dass du da mitgemacht hast bei uns. Hat riesen Spaß gemacht.
Jo, vielen Dank.
Ich sag danke, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das ist super, das taugt uns, wenn die Leute Spaß haben bei uns. Und an unsere Hörer geht auch wieder mal ein fettes Dankeschön. Ihr wisst, was ihr zum da habt. Und zwar liken, teilen, kommentieren. Und das Gleiche macht aber auch mit den Bloodsucking Zombies. Und kauft alle CDs. Nicht gerade digital, sondern das zeigen muss daheim im Regal stehen.
So wäre es ja. So wäre es richtig. Wir könnten eine eigene Sendung machen, nur über Heavy-Metal-Horror-Filme. Da gibt es ja auch gar nicht so wenig.
Ja, da warten ein paar. Gell? Da könnte man eine kleine Reihe aufmachen.
Das wäre cool.
Das stimmt.
Da habe ich nämlich echt einen neuen Tag gefressen. So Heavy-Metal-Horror-Filme war ich eine Zeit lang total fixiert drauf, alles irgendwie zum Kriegen, was es gibt.
Wie viel haben wir da ungefähr? Wie viele Folgen werden das?
Mit einer Folge kannst du es anhageln. Also mehr als wie 20 Filme werden das nicht, glaube ich. Was du jetzt wirklich explizit sagen kannst, es sind wirklich Filme, wo es über Heavy Metal als Musikgenre auch irgendwie geht. Aber so 20, 25 Filme werden das schon sein.
Ja, und du kannst dir da über bestimmte Filme wie Rock'n'Roll Nightmare oder so mit dem Tor kannst du nicht so viel verzeihen. Super,
naja, ja. Oder Hard Rock Zombies.
Genau.
Da wären sie kurze Folgen. Wir haben ja eigentlich irgendwann mal damit geworben, dass unsere Folgen relativ kurz und knackig sein sollten. Aber irgendwie haben wir das Versprechen mittlerweile gebrochen.
Ich bin zum Teil schuld.
Aber gut, mir ist wurscht, jetzt müsst ihr euch auch hören, Eddie. Okay, dann, wie gesagt, Richie, fettes Merci an dich, fettes Merci an unsere Leute, die immer zuhören. Und ja, ich werde auf alle Fälle auf das Angebot, dass du nochmal dazukommst, zurückkommen.
Gerne.
Da wünsche ich mir auf alle Fälle viel Erfolg mit eurer neuen Platte.
Dankeschön.
Ja, ich bin schon gespannt, ich freue mich wird's auch. Neues Material ist immer gut.
Oh ja, und hoffentlich hören wir es bald live.
Cool, ja, das hoffe ich auch.
Flipp aus, wenn ich nicht bald wieder auf ein Konzert darf, da mit dem Scheiß.
Ja, frag mich.
Das glaube ich. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Passt. Bis bald, Jungs.
Jo, servus, Richie, auf Wiedersehen.
Okay, ciao.
Ciao.